Ja, heute ist Thema Mann und Frau sein zu Ehre Gottes. Ich fürchte, dass wir es nicht wie gewohnt in 45 Minuten schaffen. Ich hoffe, ihr könnt aber trotzdem konzentriert folgen und mitdenken. Wir wollen dieses Thema unter einen Grundgedanken stellen, und der steht in Römer 14, Vers 8. Dort heißt es:
Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn.
Die Gemeinde Gottes, wir als Männer und Frauen, die zu Christus gehören, gehören ja nicht mehr uns, sondern wir sind erkauft durch das teure Blut Jesu Christi, nicht durch Gold und Silber. Gott hat uns geschaffen, also gehören wir eigentlich schon einmal, und Jesus Christus hat uns erkauft, sodass wir ihm eigentlich doppelt gehören. Manchmal vergessen wir das, und ja, hier wird uns das vor Augen gestellt. Dieses Grundprinzip, dass wir Gott gehören und zu seiner Ehre leben und denken und handeln sollen, führt Paulus nun im ersten Korintherbrief, wendet das auf verschiedene Bereiche an, unter anderem auf das Essen. Auch was das Essen betrifft, gehören wir dem Herrn und dürfen nicht alles essen, sondern sollen dabei überlegen. Und so sagte er dann im Schluss, 1. Korinther 10, Vers 31:
Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.
Dieses Prinzip, angewandt auf die konkrete Situation des Essens, führt er nun weiter, und im nächsten Kapitel fängt dann ein neues Thema an, 1. Korinther 11, von dem wir uns heute widmen. Zunächst lesen wir die Verse 1 und 2.
Sind meine Nachahmer, gleich wie auch ihr Nachahmer des Christus, wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an die Überlieferung festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe.
Paulus lobt die Geschwister in Korinth, weil sie das, was sie ihnen erklärt hat, überliefert hat, wirklich treu halten, einhalten und so leben. Er kann sie auffordern, ihn nachzuahmen, weil er das Verhalten, das Wesen Jesu Christi nachahmt. Aber jetzt kommt ein Thema, wo er ihnen doch noch was sagen muss, wo sie nicht so richtig entweder das nicht begriffen haben oder nicht an die Überlieferung festgehalten haben. Und er erklärt sie nochmal in aller Ruhe. 1. Korinther 11, Vers 3.
Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber auch das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus.
Schwieriger Vers ist wahrscheinlich bekannt. Um ihn richtig zu verstehen, müssen wir uns ein Grundprinzip vor Augen führen, was für die ganze Menschheit gilt, nämlich, dass Gott die Autorität ist und der Mensch Gott untergeordnet. Dass Gott die Maßstäbe setzt und dass der Mensch Gott gehorcht. Wenn wir das überlegen, Gott als Gott anzuerkennen, tut nur ein sehr kleiner Teil der Menschheit. Gott ist natürlich die absolute Macht über alle Menschen, aber nur sehr wenige Menschen haben das erkannt und ordnen sich freiwillig Gott jetzt schon unter. Es wird eine Zeit kommen, dann müssen sie es, aber im Moment funktioniert die Autorität so, das ist ein Grundprinzip, dass sie freiwillig anerkannt werden muss. Ja, man muss Gott in seinem Leben sein lassen, aus Überzeugung, weil man das erkannt hat, dass er die Autorität ist. Dieses Prinzip der freiwilligen Anerkennung der Autorität, dass Autorität von Gott da ist, aber sie freiwillig anerkannt werden muss, führt Paulus nun, oder wendet Paulus nun auf dreifache Weise ein. Einmal auf, ein bisschen auf Christus und den Mann, dann auf Mann und Frau und auf Gott und Christus. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass Christus hier als Mensch gemeint ist. Und das lesen wir in Philipper 2, Vers 6 und 7. Wir lesen einmal nach. Dort heißt es:
Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen.
Wir sehen also in diesem Vers ganz klar Autorität und diese Reihenfolge der Autorität, die Struktur, die Gott gegeben hat, hat nichts mit wir zu tun. Christus ist Gott. Der ist Gott dem Vater gleich. Also keine Aussage über den Wirt, sondern Christus ist Mensch geworden, er hat sich entschieden, Mensch zu werden. Er hat freiwillig diese Stellung angenommen und damit sich der Autorität Gottes unterstellt. Dieses Autoritätsprinzip, was hier offenbart wird, ist auch der Grund, warum Paulus an seinen Schüler Timotheus schreibt im 2. Timotheus, also im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 12. Dort schreibt er:
Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lernen, auch nicht, dass sie über den Mann
lernt. Das ist die Anwendung auf Grundlage dieses Prinzips, was Gott gesetzt hat, dass der Mann die Autorität für die Frau ist und nicht die Frau mit dem Mann herrschen soll. Das erinnert uns natürlich an den Schöpfungsbericht, wo die Formulierung kommt, dass der Mann über die Frau herrschen kann, soll. In 1. Mose 3, Vers 16, nach dem Sündenfall, sagt Gott zur Frau:
Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen.
Hier ist in gewisser Weise die Strafe, die Gott jetzt der Frau ankündigt für den Sündenfall. Und hier ist wichtig, dass wir diesen Vers ganz genau lesen und nicht irgendwie auf Althergebrachten oder auf unseren Denken interpretiert, sondern gucken, was steht da. Was ist die Strafe für die Sünde? Gott sagt zur Frau: Ich werde die Mühen deiner Schwangerschaft groß machen, mit Schmerzen soll zu Kindern gebären. Und dein Verlangen wird auf deinem Mann gerichtet sein. Drei Dinge. Er aber soll über dich herrschen, der Schluss ist nicht die Folge des Sündenfalls, sondern ist Grundprinzip, was schon vorher feststand. Diese Autoritätsstruktur ist nicht Folge des Sündenfalls, sondern ist von Gott beabsichtigt und wird schon in der Schöpfung sichtbar, so wird das gleiche Grunde, gucken wir uns noch näher an. Wichtig hier zu sehen, dieses Autoritätsprinzip ist nicht Folge des Sündenfalls, nicht Strafe für die Frau, sondern zum Guten von Gott schon vorher gesetzt. Die Mühen der Schwangerschaft vergrößern Schmerzen bei der Geburt. Das ist klar, was damit gemeint ist. Das erlebt jede Frau, die schon mal schwanger gewesen ist, die ein Kind zur Welt gebracht hat. Das hat sich auch seit dem Opfertod Jesu Christi, seit er die Sünde überwunden hat, nicht geändert. Die Folgen der Sünde sind zwar für uns, die wir Kinder Gottes sind, geklärt, die Strafe für die Sünde hat er genommen, aber die Auswirkungen der Sünde sind in unserem Leben noch da, genauso wie die Mühen der Schwangerschaft und die Schmerzen. Dann ist noch die seltsame Formulierung: Das Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Was damit gemeint ist, wurde schon viel darüber spekuliert. Am besten wird es im nächsten Kapitel definiert, wo das gleiche, der gleiche Wortlaut wiederkehrt. Da wird gesagt, dass die Sünde, das Verlangen der Sünde, auf Kain gerichtet sein wird, er aber soll über sie herrschen. Das heißt, mit diesem Verlangen ist der Wunsch gemeint, Dominanz auszuüben, den Ton anzugeben. Die Sünde will Kain über Kain herrschen. Sie will, dass er auf sie hört. Sie will, dass sie den Ton ergeben kann. Und mit dem Sündenfall ist diese gute Autoritätsstruktur, die Gott gegeben hat, dass der Mann die Autorität hat und führen soll, jetzt erschwert worden, indem die Frau das Verlangen hat, sich dieser Autorität nicht mehr unterzuordnen, sondern selber Dominanz auszuüben, selber zu bestimmen und selber zu sagen, sich selbst zu verwirklichen. In der heutigen Gesellschaft wird das ja auch noch als was Wichtiges und Gutes propagiert. Also die Autoritätsstruktur Gottes, Christus, ist die Autorität über den Mann, der Mann die Autorität über die Frau und Gott, damit Sie das nicht falsch verstehen, die Autorität über Christus, Christus als Mensch, keine Aussage über die Wertigkeit, sondern einfach Aussage über die Struktur. Gucken wir weiter, was Paulus sagt. 1. Korinther 11, jetzt Vers 4 und 5, dort heißt es.
Jeder Mann, der Mädel oder Weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder Weissagt, schändet ihr Haupt.
Jetzt wendet Paulus dieses Autoritätsstruktur, dieses Prinzip auf eine konkrete Situation an. Jeder Mann, der betet oder weissagt. Beten ist uns klar, reden mit Gott. Was ist Weissagen? Das wird wenig später im 1. Korintherbrief definiert. Weissagen ist das Reden zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das steht in dem Zusammenhang zur Zeit der Korinther von Gott eingegeben. Ja, sie hat noch nicht das Neue Testament, Gottes Wort lag noch nicht vor. Wir können es für uns heute wiedergeben mit Weissagen ist Gottes Wort reden. Wir haben das Neue Testament, wir haben Gottes Wort aufgeschrieben. Und Gottes Wort zu reden, das ist mit Weissagen gemeint. Okay. Jeder Mann nun, der betet oder Gottes Wort redet, und etwas auf dem Haupt hat, damit ist sein Kopf gemeint, der den Kopf bedeckt hat dabei, schändet sein Haupt. Hier ist nicht der Wolf gemeint, sondern das Autoritätsprinzip. Und somit können wir diese Verse wiedergeben vom Sinn her. Mach das mal vorlesen.
Jeder Mann, der betet oder Gottes Wort redet, etwas auf dem Kopf hat, missachtet damit seine von Gott gegebene Autorität. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Kopf betet oder Gottes Wort redet, missachtet damit ihre von Gott gegebene Autorität.
Wer das richtig versteht, dem ist klar, durch die Bedeckung des Kopfes oder Nichtbedeckung des Kopfes wird etwas zum Ausdruck gebracht, nämlich diese Achtung oder Missachtung der von Gott gegebene Autorität. Und damit ist die Kopfbedeckung bzw. Nicht-Kopfbedeckung eine symbolische Handlung. Man bringt durch ein Zeichen etwas zum Ausdruck. Kopfbedeckung oder Nicht-Kopfbedeckung ist eine symbolische Handlung. Das Alte Testament, der Alte Bund, war voll von symbolischen Handlungen. Wenn wir an die Stiftshütte denken, an den Tempel, die Gegenstände, die Materialien, die verwendet wurden, Formen, Bilder. Wenn wir an Waschung denken, an Opfer, alles voll von Symbolen. Im neuen Bund, den wir legen, gibt es kaum Symbole. Wir haben nie eins entdeckt. Wir haben auch noch weitere, nämlich, die meisten haben es heute Morgen schon zum Ausdruck gebracht, dieses Symbol, das Gedächtnismal. Das Brot wird als Symbol für den Leib gebrochen. Das Brot symbolisiert den Leib und der Wein symbolisiert, veranschaulicht das Blut. Er ist nicht Blut, er wird auch nicht irgendwie mystisch Blut, sondern ganz eindeutig, er veranschaulicht, er symbolisiert, er bedeutet Blut. Das Gedächtnismal also eine symbolische Handlung, genauso wie die Taufe, die mit dem Untertauchen, nämlich das Sterben und Begraben werden, symbolisiert, mit dem Auftauchen das Auferstehen. Welches ist auch klar, welche Form der Taufe biblisch ist, die Bild und Schrift, und welche Form, egal wie man es nennt, eben nicht eine biblische Taufe sein kann, weil sie den Prinzipien, dass die Taufe etwas widerspiegelt, einfach widerspricht. Taufe, symbolische Handlung. Gedächtnismal, symbolische Handlung. Kopfbedeckung, symbolische Handlung. Wenn wir das sehen, wird auch klar, dass die symbolische Handlung, die irgendwie, oder wir neigen dazu, symbolischen Dingen irgendwie so ein bisschen negativ oder Minderwertigkeitscharakter zuzubedingen. Was symbolisch ist, ist nicht echt, ist nicht nötig, ist unnötig, braucht nicht sein. Wir haben hier aber klare Anweisungen und vieles davon tun wir, weil der Herr es uns gesagt hat. Symbolische Handlungen sind also nichts Minderwertiges, nichts Schlechtes, nichts Unnötiges, sondern sind Anweisungen Gottes. Das Gedächtnismal feiern wir so oft, wie wir es können, nämlich die Taufe eine einmalige Handlung, die Kopfbedeckung, wie wir sie gesagt kriegen, beim Beten und Weissagen, beim Reden mit Gott oder Reden von Gottes Wort. Lesen wir weiter, was Paulus uns weiter erklärt. 1. Korinther 11, Verse 5 und 6.
Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schädlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken.
Paulus wendet hier dieses Autoritätsprinzip an und wird jetzt rhetorisch. Jedem ist klar, dass das Abscheren der Haare, dass eine Frau mit Glatze rumläuft, eine Schande für sie ist. Keine Frau würde sich freiwillig dafür entscheiden, sich die Haare abzuschneiden, abschneiden zu lassen. Deswegen vergleicht Paulus mit diesem Bild, dass jedem klar ist, es ist einfach falsch. Schändlich passt nicht zusammen. Dass eine Frau bewusst dieses Prinzip der göttlichen Autorität, der Struktur, die Gott gesetzt hat, ablehnt, einerseits sagt, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zur Gemeinde, ich ordne mich den Prinzipien Gottes unter, aber was die Autoritätsstruktur angeht, tue ich das nicht. Das passt nicht zusammen. Ein Widerspruch an sich. Das macht Paulus klar. Wenn eine Frau so, tja, widersprüchlich eigentlich sagt und handelt, anders handelt, dann sollte ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Was aber eigentlich klar ist, dass das nicht zusammenpasst und keines macht, machen würde. Aber wir sehen in diesen Versen ganz klar, dass die Kopfbedeckung etwas anderes ist als das Haar. Denn wenn sie sich nicht den Kopf bedeckt, dann soll ihr das Haar abgeschnitten werden. Ja, das unterscheidet sich, die Kopfbedeckung ist was anderes als das Haar, ihr natürliches Haupthaar. Wie die Kopfbedeckung genau aussieht, welche Materialien, wie groß, wie klein, wie das nun genau aussieht, wird nirgendwo gesagt. Weder hier noch woanders. Es ist ein Symbol, dass der Kopf der Frau bedeckt sein soll beim Beten und Weissagen. Und sonst ja, passt es einfach nicht zusammen. Es ist ein Widerspruch in sich. Weiter heißt es dann in Vers 7 bis 9.
Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen.
Wir erinnern uns an die Schöpfung. Gott schafft Adam und lässt ihn jetzt als die Tiere benennen. Autorität über die Tiere ausüben, die er gekriegt hat, er soll ihnen Namen geben. Er guckt sich die Tiere an, alle kommen da in Paaren vor, kommen alle zusammen, er benennt die und zum Schluss merkt sogar der Mann, hier passt irgendwas nicht. Für mich ist überhaupt niemand da. Die Tiere kommen alle zu zweit, passen zusammen und ich habe überhaupt kein Gegenüber. Und der Mann erkennt, ich habe niemanden, der zu mir passt. Und Gott lässt ihn dann in einen tiefen Schlaf fallen. Mediziner sagen, die erste Narkose. Und Gott nimmt dann auf seiner Seite an die Rippe der Talmud. Das jüdische Gesetzbuch kommentiert es übrigens wie folgt. Gott nimmt nicht aus dem Kopf, damit der Mann nicht herrscht über die Frau von oben herab. Und nicht aus dem Fuß, damit er es nicht zertritt, sondern aus der Seite, damit er sie sieht. Die Frau also das passende Gegenüber für den Mann. Sie ist von dem Mann genommen, aus seiner Seite, für den Mann, damit er nicht allein ist, damit er eine Not, die notwendige Ergänzung hat, zu seinen Ehren, dem Sinne, also um ihn zu dienen, gemacht. Der Mann ist, soll erstmal Gottes Bild widerspiegeln zu seinen Ehren leben. So beschreibt Paulus das hier. Weiter heißt es dann in Vers 10.
Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, der Engel will.
Darum, weil das so ist, weil Gott die Frau für den Mann gemacht hat, weil Gott damit das Autoritätsprinzip, was er gesetzt hat von Anbeginn vor dem Sündenfall, weil das so ist, soll die Frau ein Zeichen der Macht, dass sie diese Autorität anerkennt, auf dem Kopf haben, die Kopfbedeckung. Und jetzt kommt die interessante Formulierung, um der Engel willen. Was ist damit gemeint? Die Bibel spricht davon, dass alleine Gott in unsere Herzen gucken kann, das heißt unsere Gedanken lesen kann. Engel können das nicht. Engel wissen nicht, was in unseren Gedanken vorgeht. Niemand außer Gott weiß das. Manchmal denkt man oft, dass der Ehepartner Dinge weiß oder einen ansehen kann. Niemand kann das. Allein Gott kann das. Nur Gott kann in unsere Herzen gucken. Und die Engel haben erlebt, dass zu Beginn einer von ihnen die Autorität Gottes nicht anerkannt hat. Er hat sich nicht Gott untergeordnet, sondern wollte selber der Größte sein. Und Gott hat dann seine Autorität ausüben müssen, hat sie bestraft, dass er die Gegenwart verwandt. Und ein Drittel der Engel mit ihm. Dieser Engel ist der Teufel, der Satan. Das heißt, die Engel haben ein sehr feines Gespür und achten sehr genau darauf, wie die Geschöpfe mit der Autorität Gottes umgehen. Und wenn Gott nun gesagt hat, ich werde eines Tages selber Mensch werden und die Menschheit von der Sklaverei, die Sünde erlösen, diejenigen, die mir vertrauen, die zur Gemeinde gehören, in der heutigen Zeit, dann gucken die Engel natürlich drauf, was ist mit dieser Gemeinde? Achtet die wirklich Gottes Autorität oder ist das nur, ja, theoretisch gedanklich? Und deswegen sollen die Frauen innerhalb der Gemeinde durch dieses Zeichen der Kopfbedeckung zum Ausdruck bringen, was in ihrem Herzen ist, nämlich dass sie Gottes Autoritätsstrukturen anerkennen und sich dem Willen Gottes unterordnen, dass Gott einfach gesetzt hat, dass der Mann die Autorität für die Frau ist. Die Engel können nicht in die Herzen gucken, sie wissen nicht, was in den Frauen vorgeht, sondern sie sind auf diese äußeren Dinge, auf dieses Zeichen, auf das Bekenntnis und das Handeln danach angewiesen, um das zu sehen. Weiter in Vers 11.
Gott ist dem Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott.
Nachdem Paulus nun mit der Schöpfungsreihenfolge dieses Autoritätsprinzip klar gemacht hat, fügt er noch schnell an, damit bloß niemand das falsch versteht und niemand aus der Schöpfungsreihenfolge nun irgendwelche Schlüsse auf den Wer von meinem Frau zieht. Wir nachgucken, Gott hat natürlich den Menschen geschaffen als Mann und als Frau von Anfang an. Ist nicht gleich, gleichwertig, aber Unterschied Mann und Frau. Aber damit wir das nicht überbetonen oder falsch verstehen, macht Paulus hier auch noch klar, nach Adam hat jeder Mann eine Mutter. Jeder Mann ist von einer Frau geboren worden. Jeder Mann kommt in dem Sinne von einer Frau. Jede Frau kommt auch vom Mann, alles kommt von Gott. Er rückt das nochmal richtig, damit es bloß nicht falsch verstanden wird. Männer und Frauen, beide gemeinsam, haben die Aufgabe und sind von Gott so geschaffen, ihm wieder zu spiegeln, nicht losgelöst voneinander, nicht eine ist besser als der andere. Weiter heißt es dann in Vers 13.
Teilt euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben.
Man sieht, auch wenn wir vielleicht unsere Empfindungen mittlerweile ein bisschen umgefrägt sind und das gar nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehen können, durch die Jahrhunderte sind auf Bildern, auf Malereien, Frauen mit langen Haaren dargestellt. Ja, das vielleicht mal als Hinweis. Deswegen, ich möchte gar nicht so auf den ersten Teil jetzt eingehen und da diskutieren. Wichtiger ist der zweite Teil. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, langes Haar zu tragen, sagt Gottes Wort ganz klar. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Hier ist jetzt das Haar als Sinnbild für etwas, was da ist. Anders als zuvor war, die Kopfdeckung und die Haare unterscheiden sich. Hier unterscheiden sich nicht. Die Haare versinnbildlichen den Schleier. Was ist mit Schleier gemeint? Auch da müssen wir wieder ins erste Buch Mose zurückgehen und gucken. Wir erinnern uns, es wird eine Braut für Isaak gesucht. Und Rebekka entscheidet sich freiwillig dafür, Isaak zu heiraten. Und sie reist ihm entgegen. Kurz bevor sie am Ziel angekommen ist, sieht sie einen Mann auf dem Feld laufen und fragt dann ihren Reisekollegen, wer ist das? Der sagt ihr, das ist Isaak, dein Schwede, den du bald heiraten wirst, dein Ehemann, dein wöhnlicher Ehemann. Und dann holt Rebecca etwas heraus, verschleiert ihr Gesicht. Warum? Was bringen sie damit zum Ausdruck? Sie will damit zeigen, ich entziehe mich den Blicken aller anderen Männer, ich bin allein auf dich ausgerichtet, den ich heiraten werde. Sie hat nicht immer diesen Scheuern gehabt, sondern nur symbolisch für diese Begegnung rausgeholt. Um zu sagen, ich entziehe mich den Blicken aller anderen Männer, ich bin allein für dich da. Ein Schleier, anders als wir es vielleicht aus Träumische für Aschbrüche oder wo auch immer her erkennen, ist nicht etwas, um unsere Kulturen irgendwie zu verwischen oder das ein bisschen mystisch zu machen, dass jemand uns nicht erkennt, sondern der Schleier in biblischer Weise ist das Symbol, ich als Frau bin allein auf den einen Mann, den ich heirate, oder zumindest das Prinzip, wenn eine Frau nicht heiratet, ausgerichtet. Und der Schleier ist ein Symbol, der durch die langen Haare der Frau wiedergespiegelt wird. Also braucht man, nach dem, was wir hier erklärt kriegen, nicht mehr mit Schleier rumlaufen. Natürlich ist es eine gute Tradition oder ein guter Brauch, das bei der Hochzeit bewusst zu machen, in Anlehnung sicherlich an diese Begegnung von Rebekka und Isaak. Aber der Schleier drückt eine innere Herzenshaltung aus, nämlich ich bin allein auf meinen Mann ausgerichtet. Und damit ist klar, auch wenn eine Kultur oder eine, ja, wer auch immer, es von einer Frau verlangt, einen Schleier anzuziehen, kann ich damit niemals die Herzenshaltung einer Frau darstellen oder bestimmen. Der Schleier ist Ausdruck, dass die Herzenshaltung so ist. Wenn ich nun sage, alle Frauen müssen sich verschleiern, ist damit noch lange nicht sichergestellt, dass sie die innere Einstellung haben, ich bin allein auf meinen schwierigen Ehemann ausgerichtet. Ich erkenne Gottes Prinzipien an. Also der Schleier, die Überzeugung, ich bin nur für den Ehemann da, ich bin auf ihn ausgerichtet, für ihn geschaffen, und der wird durch die langen Haare dargestellt, die Gott den Frauen gegeben hat. Vers 16.
Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinde Gottes auch nicht.
Dieser Vers wird oft so verstanden, dass Paulus sagen will oder so dargestellt, das ist, wer es nicht so ernst nimmt damit, der braucht es doch nicht, das ist eigentlich egal innerhalb der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde wird nicht gestritten und wer das nicht will, der soll halt machen, was er will. Das ist aber nicht die Bedeutung dieses Verses. Paulus hat in den letzten Versen ausführlich anhand der Schöpfung erklärt, warum Gott durch die Kopfbedeckung oder Nicht-Kopfbedeckung dieses Anerkennen des Autoritätsprinzips zum Ausdruck gebracht haben will, um der Engel willen, die ihn nicht unsere Gedanken lesen können, nicht in unser Herzen kommen, gucken können. Wir aber haben eine solche Gewohnheit nicht. Wer zur Gemeinde Gottes gehört, der sagt, ich bin Kind Gottes, ich ordne mich Gott freiwillig und bewusst unter, aber gewisse Prinzipien, die Gott gedacht hat, nicht anerkennt, sich denen nicht unterordnet, das passt nicht zur Gemeinde, im Widerspruch an sich. Es geht nicht, dass weder Mann noch Frau sagen, ich ordne mich Gott unter, aber an dem Punkt nicht. Das passt nicht. Also in dem Sinne, mein Paulus das hier, das passt nicht zur Gemeinde, dass man sagt, ich nehme Gottes Wort in dem Bereich nicht so ernst. Ich möchte schließen mit einem Gedanken aus 1. Korinther 6, Verse 19 und 20, wo es sinngemäß heißt:
Oder wisst ihr nicht, dass ihr teuer erkauft seid und nicht euch selbst gehört? Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören.
Wir gehören Gott. Einmal durch die Schöpfung, dann sind wir doch gekauft. Das, was wir tun, was wir denken und wie wir handeln, soll Gott verherrlichen. Lasst uns Gott verherrlichen mit dem, was wir tun, was wir sind, was wir machen, mit Leib und Geist. Wir gehören ihm und erkennen seine Prinzipien, seine Strukturen an. So viel zu 1. Korinther 11, zu dem, was Paulus hier sagt. Wenn du weiterliest und zu 1. Korinther 14 kommt und da in so einem zweiten Teil zum sogenannten Schweiggebot der Frau, wird vielleicht denken, schwierig. Hier tut sich ein Spannungsfeld auf. Das tut es sich. Wie dieses Spannungsfeld zu lösen ist, wollen wir uns nächste Woche angucken, das wird heute zu viel. Erstmal Gottes Prinzipien, die wir die Autorität.